Ja, hallo und herzlich willkommen zur Ringvorlesung. Unser heutiger Gast ist Birgit Mahnkopf. Sie ist Professorin für europäische Gesellschaftspolitik an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, inzwischen emeritiert, und arbeitet unter anderem zu ökonomischen, sozialen, politischen Aspekten von Globalisierung. In den letzten Vorträgen der Reihe ging es um Versuche, die ökologische Krise besser zu verstehen. Und dabei ist das Stichwort grüne Ökonomie oder Green Economy als systemkonforme Krisenlösung immer mal wieder gefallen. Im heutigen Vortrag geht es dann nun zentral um die Frage, wie die Chancen zur Verwirklichung eines grünen Kapitalismus stehen. Und dafür übergebe ich nun das Wort an Birgit Mahnkopf.
Okay, guten Abend. Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung im Rahmen dieser Vorlesungsreihe zu sprechen und vorab meine Gratulation an die Organisatoren, dass das zustande gebracht worden ist. Man würde sowas ja eigentlich heute eher als eine Leistung der Universität erwarten, aber wenn das Studierende selber in die Hand nehmen, so ist es eigentlich besser, würde ich mal sagen, weil Kontrolle. Ja, das ist der Titel. Ich werde mit ein paar Feststellungen begeben, mit ein paar Themen und Thesen beginnen, von denen vermutlich auch andere, die in dieser Reihe schon gesprochen haben, einiges gesagt haben. Einiges wird Ihnen da ja vertraut vorkommen. Vielleicht nicht mit der Stoßrichtung, aber manchmal sind ja auch Wiederholungen nicht so fürchterlich schlecht. Die erste Feststellung, mit der ich beginnen möchte, die eigentlich genau genommen von niemandem, vielleicht mit Ausnahme des zukünftigen US-Präsidenten Mr. Trump, in Frage gestellt wird, lautet: Wir sind dabei, den Safe Operating Space zu verlassen. Der Safe Operating Space, das ist der Raum, der Menschen wie anderen Lebewesen auf diesem Planeten zur Verfügung steht. Und es spricht gegenwärtig alles dafür, dass wir dabei sind. Ich benutze jetzt eine Formulierung, die Susan George vor kurzem auf einer Konferenz benutzt hat: einen Geocide, also nicht ein Genocide, aber ein Geocide zu begehen. Das heißt, die Erde, so wie wir sie kennen, nicht nur für Menschen, sondern für nahezu alle Lebewesen auf lange Zeit unbewohnbar zu machen. Und das hat mit dem Überschreiten dieser planetarischen Grenzen zu tun, die von Naturwissenschaftlern inzwischen identifiziert worden sind. Ich denke, dass viele im Raum diese berühmte Grafik schon mal gesehen haben. Safe Operating Space würde heißen, dass wir uns im grünen Bereich bewegen, im Hinblick auf den CO2-Ausstoß, die Versauerung der Ozeane, vor allen Dingen aber Biodiversitätsdifferenzen, Diversitäten, Frischwasserreserven, Landnutzungsmöglichkeiten, und wie Sie leicht erkennen können, sind wir nicht nur beim Klimawandel, der in diesen Tagen vor allen Dingen im Zentrum unserer Debatten steht, sondern vor allen Dingen im Hinblick auf die Biodiversität und auf den miteinander verknüpften Stickstoff- und Phosphorzyklus längst über diese Grenzen hinausgeschossen. Die zweite Feststellung lautet als Konsequenz, dass wir als Folge dieses sich nähern an die planetarischen Grenzen oder zum Teil schon den Übertritt gemacht haben, wir dabei sind, sehr nahe an die gefährlichen Kipppunkte von ökologischen Systemen und damit des Erdsystems als Ganzen zu gelangen. Kipppunkte, das kann man auch als die Points of No Return bezeichnen. Also wenn solche Kipppunkte erreicht sind, dann kollabieren die verschiedenen ökologischen Systeme, ich will die jetzt nicht erläutern, die miteinander verknüpft sind. Und nach dem Erreichen eines solchen Kipppunktes kann man auch über Klimaschutzmaßnahmen schweigen. Dann finden nämlich sich selbst verstärkende Mechanismen statt. Dann heizt sich die Erdatmosphäre von ganz alleine auf. Dann brauchen wir auch keine Klimaschutz, Maßnahmen mehr, dass wir uns auf eine sehr gefährliche Art und Weise einem solchen Kipppunkt bereits angenähert haben, mag diese Grafik verdeutlichen. Eine in diesen Tagen von der NASA veröffentlichte Grafik, die zeigt einen dieser Kipppunkte, nämlich die Stärke bzw. die Instabilität des Grönland-Eisschildes. Wir wissen ja alle, dass die Arktik schrumpft seit vielen Jahren, seitdem Aufzeichnungen über die Dicke des Eisschildes existieren. Das gibt es erst seit 37 Jahren, seither haben wir Satellitenaufnahmen. Weiter weg. Aber wie weit weg? So weit? Okay, besser. Also erst seit 37 Jahren haben wir Aufzeichnungen und in diesen 37 Jahren ist beständig diese Eisdecke geschmolzen, immer dünner geworden, immer kleiner geworden. Aber was ich da rot markiert habe, ist das eigentlich Erschreckende, dass jetzt auch die NASA in ihrem letzten Bericht, man kann das in einem in einer Simulation sich sehr schön anschauen bei der NASA, was da passiert, ist nämlich noch dramatischer als nur das Schmelzen, sondern was da rot von mir umrandet worden ist, das ist das fossile Eis, das ist das starke Eis, das sich über Jahrtausende abgelagert hat. Und dieses Eis wird immer weniger. Mit anderen Worten, es bedeutet, dass wenn im Winter lagert sich zwar neues Eis ab, aber im Sommer wird zunehmend die Arktis eisfrei. Und das hat gravierende Auswirkungen, wie wir wissen, auf die Konsistenz in den Meeren, auf die Luft- und die Wassertemperaturen. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen erläutern. Das heißt, an Zeichen gibt es in der Tat genug. Die Frage ist, was lernen wir daraus? Oder welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Und jetzt komme ich zu meiner dritten Eingangsstatement. Eigentlich wissen wir alle, dass um in dem sogenannten sicheren Handelsraum, dem Safe Operating Space, zu bleiben, wir Treibhausemissionen bis 2050, und ich werde dieses Datum noch häufiger gebrauchen, 2050, das sind ein bisschen mehr als 30 Jahre, 34 Jahre genauer genommen, sehr wenige Jahre, um innerhalb dieses sicheren Handlungsraumes zu bleiben, so lautet die Formel, auf die man sich innerhalb von internationalen Klimavereinbarungen geeinigt hat, dürfte die Erwärmung nicht mehr als 2 Grad Celsius betragen. Sie sollte unbedingt darunter liegen, weit darunter, nämlich bei 1,5 Grad Celsius. Und das kann man übersetzen, das ist eine ziemlich dumme Art, komplexe Zusammenhänge zu vereinfachen, aber es ist eine Formel, mit der wir uns verständigen können, nämlich alles und jedes auf Kohlenwasserstoffe herunterzurechnen, aber mit dieser Formel kann man zumindest deutlich machen, wie groß die Herausforderung ist. Wenn wir diese Berechnungen zugrunde legen, so heißt das, dass im Jahre 2013 in Deutschland, und ähnlich sieht es in anderen Ländern aus, zum Teil noch dramatischer, aber wir sind da schon ziemlich mit an der Spitze, 953 Tonnen CO2 ausgestoßen wurden und die Verwendungszwecke, die sind da auch aufgelistet. 813 Millionen Tonnen für Stromerzeugung, Verkehr, Raumheizung, Prozesswärme, Wasserzubereitung und 140 Millionen gingen drauf für Landwirtschaft, also für unsere Ernährung und für die Abfallentsorgung. Ökologisch verträglich und sozial gerecht im Sinne, dass halt auch andere Menschen CO2 ausstoßen wollen, können, sollen, wären bis 2050, das ist die Bezugsgröße, 160 Millionen Tonnen für Deutschland. Nun, wenn wir diese Zahl zugrunde legen, und das tut das Umweltbundesamt in gewissen Berechnungen seit den 2000ern, kommt man auf diese interessante Aufschlüsselung, diese Tabelle da, die bezieht sich auf die ältere Studie, wo das Jahr 2005 zugrunde gelegt worden ist. Und da können Sie erkennen, damals wurden in Deutschland pro Kopf 10,5 1,88 Tonnen CO2 pro Jahr ausgestoßen. Heute sind wir, nicht heute, im Jahre 2013, wir dürfen inzwischen schon weiter sein, sind wir bei 11,7 Tonnen pro Person angelangt. Also, CO2-Ausstoß steigt pro Person. Um quasi zu realisieren, was ich eingangs gesagt habe, um im Safe Operating Space zu bleiben, müssten wir diese Pro-Kopf-Angabe so verstehen, dass wir im Jahre 2050 auf 2 Tonnen pro Kopf gekommen sein sollten, unterstellt, dass auch andere Menschen auf der Welt vielleicht 2 Tonnen emittieren wollen, müssen, können, sollen. Nun, die Herausforderung besteht also darin, dass obwohl wir seit 2005 bis 2013, wo wir scheinbar aktiv Klimaschutz betreiben, erstens unsere CO2-Emissionen pro Kopf erhöht haben und um die Zielgröße bis 2050 da herunterzukommen, kann man, wenn man diese Zahlen nimmt, sich klar vor Augen führen, was brauchen Menschen in erster Linie natürlich Ernährung. Also wir müssen unsere CO2-Emissionen, die wir allein durch unsere Form der Ernährung erzeugen, so weit reduzieren, dass wir für alles andere wie Strom, wie Mobilität, wie Wohnung noch irgendwas übrig haben. Denn gegenwärtig verbrauchen wir alleine für die Ernährung plus Abfallversorgung 140 Millionen Tonnen. Das ist letztlich die Herausforderung, vor der wir stehen. Und man kann als drittes Statement hinzufügen, dass das Zeitfenster für die nötige sozial-ökologische Transformation, die Wende, die radikale Wende, sich mit jedem Jahr schließt. 2050 mag für junge Menschen ganz weit weg liegen, für die Älteren in diesem Raum, die schon viele Jahrzehnte mehr auf dem Buckel haben, ist das keine so große Anstrengung, sich vor Augen zu führen, wie schnell das Jahr 2050 erreicht werden wird, in etwas wenig mehr als 30 Jahren. Was wir gegenwärtig allerdings mit Sicherheit sagen können, dass mit Business as usual, das ist diese berühmte Bauabkürzung, also mit dem, wenn wir so weitermachen, wie wir bislang operieren, dann steuern wir auf einen globalen Temperaturanstieg von weit mehr als 2 Grad Celsius im Jahre 2050 zu. Und das heißt, wenn das eine durchschnittliche Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Level bedeutet, dann heißt es im Jahre 2050, dass in vielen Weltregionen die Temperaturen auf 6 Grad oder 7 Grad angestiegen sein werden, also in einer Höhe liegen werden, die für Menschen und für viele, viele andere Lebewesen einfach nicht mehr erträglich ist. Und global gesehen heißt es Ende des 21. Jahrhunderts dann 6 Grad Celsius in der Tat auf dem ganzen Globus. Daraus folgt eine letzte Feststellung, nämlich, dass um den Kollaps der wichtigen ökologischen Systeme zu verhindern, die CO2-Emissionen bis 2050 um 90-100% reduziert werden müssen. Und im Hinblick auf die Rohstoffe, das will ich jetzt hier nicht ausführen, lautet die Anforderung fast ähnlich radikal. 70-80% des Rohstoffverbrauchs muss in irgendeiner Form bis 2050 eingespart werden, reduziert werden, vermieden werden, wenn dieser Worst Case ausgeschlossen werden soll. Für die Europäische Union bedeutet dies, dass, wenn man mal in Rechnung stellt, dass in den letzten 24 Jahren, also von 1990 bis 2014, gerade mal CO2-Emissionen um weniger als 23% gesunken sind, es eigentlich darum ginge, in den jetzt noch übrig bleibenden 36 Jahren die restlichen 80% zustande zu kriegen. Das ist einfach ein simples Rechenbeispiel. Also bislang haben wir mit all unseren Anstrengungen 23% geschafft, statistisch gesehen. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, warum es nur statistisch gesehen so viel oder so wenig ist. Aber wir müssten in den verbleibenden Jahren 80% reduzieren. Für Deutschland wie für alle anderen Staaten mit hohen Emissionen pro Kopf heißt das faktisch, dass wir bis 2038 etwas früher null fossile Brennstoffe für Strom, Wärme, treibstoffliche Nutzungen noch eigentlich verbrennen dürften. Und wenn man Klimagerechtigkeitsmaßstäbe zugrunde legt, also zur Rechnung, also in Rechnung stellt, dass unsere Leistungsfähigkeit viel größer ist als die von Ländern im globalen Süden und eine historische Verantwortung noch in Rechnung stellt, nämlich dass die jetzt emittierten Emissionen von uns vor allen Dingen erzeugt worden sind, dann würde es heißen, dass zusätzlich zu diesen Einsparungen wir eigentlich auch noch mit einer enormen monetären Belastung rechnen müssten, nämlich Zahlungsverpflichtungen zur Unterstützung von Ländern des Südens, damit sie ebenfalls Emissionen reduzieren können. So viel zur Beschreibung der Aufgabe. Ich will nur kurz noch mal erläutern, warum ich gesagt habe, dieses schöne Einsparungsergebnis von nahezu 23% weniger CO2-Emissionen in der Europäischen Union in den letzten etwas mehr als zwei Jahrzehnten ist rein statistisch gesehen ein schönes Ergebnis. Faktisch liegt dem nämlich etwas anderes zugrunde. Darauf komme ich gleich nochmal, aber ich will vor allen Dingen auch deutlich machen mit dieser Grafik, wo Sie erkennen können, die Treibhausgasemission, das ist diese schwarze Linie ganz unten. Wenn Sie aber da mal raufschauen, es gibt noch andere Dimensionen, die eben nicht nur CO2-Emissionen, sondern Landnutzung, Wassernutzung, Rohstoffverbrauch anbelangen. Und da stellt sich es ähnlich dar wie bei den CO2-Emissionen. Wir exportieren unsere CO2-Emissionen in andere Länder der Welt oder im Hinblick auf die Landnutzung. 40% des Landes, das wir benutzen, vernutzen für unsere Art zu leben, zu konsumieren, ist Land außerhalb der Europäischen Union. Und bei der Wassernutzung handelt es sich um 40% Wasser, das wir konsumieren, das aber letztlich das Wasser ist, das anderen Ländern für ihre Zwecke zur Verfügung stehen müsste. Und beim Rohstoffverbrauch sind es 25%. Das heißt, wir konsumieren sehr viel Land, sehr viel Wasser und wir emittieren, sodass die CO2-Emissionen in Ländern wie China dramatisch steigen, bei uns statistisch gesehen sinken sie. Das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis, die wir berücksichtigen müssen, weil wenn ich sagte, dass in den letzten 24 Jahren, ja, wir haben 23% weniger CO2 emittiert, das wird von vielen dann als Beleg dafür genommen, dass doch grüne Ökonomie möglich ist. Also man kann mit Effizienzsteigerung, so wird immer gesagt, doch bitteschön wachsen, wir sind ja weiter ökonomisch gewachsen und trotzdem weniger CO2 emittieren. Das ist quasi die kapitalismuskompatible Form, wie man mit dem Problem umgeht. Das Problem ist nur, diese Reduktion ist nicht allein durch Effizienzsteigerungen im Hinblick also auf Wärmeisolierung und all diese hübschen Dinge zustande zu kommen, gekommen, sondern zum einen, was ich gerade ausgeführt habe, durch Verlagerung von Produktion in Länder des globalen Südens, sodass die nun mehr CO2-Emissionen melden müssen der UN, die das dokumentiert, derweil bei uns statistisch gesehen die Reduktion erfolgt. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass diese wunderbare Reduktion nicht zuletzt auch auf der Basis der Deindustrialisierung der Länder Ost- und Mitteleuropas stattgefunden hat, also nach den Jahren 1990 ein einmaliger Vorgang, der sich nicht wiederholt, logischerweise. Und die große Frage ist, wie ist es denn vorstellbar, dass in den Jahren 2014 bis 2050 dieser minus 80% im Hinblick auf die CO2-Emissionen zustande kommen. Wir könnten das auch für die anderen ökologischen Systeme so ausdrücken, aber im Hinblick auf die CO2-Emissionen stehen uns einfach mehr Daten zur Verfügung. Deswegen wird es ganz häufig in dieser Größenordnung ausgedrückt. Die große Frage ist, kann diese dramatische Entwicklung, also minus 80% in den nächsten Jahrzehnten, und zwar beginnend heute, an diesem Tag, kann das durch ein Umsteuern auf eine grüne Ökonomie gelingen. Das Versprechen der grünen Ökonomie, wie es von vielen UN-Organisationen, vom Internationalen Währungsfonds, von der Weltbank, von der OECD, von der Europäischen Kommission, von Thinktanks, von transnationalen Unternehmen, von der deutschen Bundesregierung, von allen grünen Parteien in Europa, aber auch von vielen sozialdemokratischen Parteien, immer wiederholt wird, lautet, ich habe es hier in Anführungsstriche gesetzt, weil das ist eine so seltsame Formulierung, die Umwelt, das Klima, der Planet gerettet werden könnten. Das ist eine Formulierung aus dem Bundesministerium für Forschung, durch kohlenstoffarme Energieversorgung, die Verbesserung der industriellen und der urbanen Infrastrukturen, durch neue Recyclingtechniken, durch Bioraffinerien, wie sie genannt werden, das heißt durch eine Technik, die CO2-Emissionen als Kohlenstoffquelle benutzt, durch eine intelligentere makroökonomische Politik, durch ein besseres Management, durch klugere Institutionen, die man errichten sollte, vor allen Dingen aber natürlich durch technologische Fortschritte, einschließlich von Geoengineering. Und dann gibt es noch den Streit, ob das vor allen Dingen über die Nutzung von Marktmechanismen geschehen soll oder und auch durch staatliche Interventionen. Da scheiden sich dann die politischen Geister ein wenig. Aber auf jeden Fall wird von allen die Bepreisung und Kommodifizierung von bislang, wie es heißt, monetär unterbewerteten Schätzen oder Dienstleistungen der Natur mit einbezogen. Ich denke, davon hat bereits Jutta Kill in ihrer Vorlesung hier in diesem Raum gesprochen. Also da geht es darum, dass man halt Verschmutzungsrechte für alles und jedes austeilt, nicht nur im Hinblick auf CO2-Emissionen, sondern auch sich Waldschutzmaßnahmen oder Maßnahmen, wo man zwar das Wasser verschmutzt, aber sich freikauft durch Gutschriften an der Börse oder aber auch für landschaftliche Schönheit und Ähnliches quasi sich freikauft von dem, was man tut, dann kommen dann solche seltsamen Dinge wie grüne Flughäfen und grüne Atomkraftwerke und grünes Uranium, alles Mögliche, grün auf die Art und Weise, alles über den Börsenmechanismus. Gut, das ist das Versprechen der grünen Ökonomie. Und es ist ganz klar, die grüne Ökonomie, das ist ein Business Case. Das heißt, es ist etwas, damit lässt sich Geld verdienen. Und es sind ja viele Unternehmen, für die absehbar ist, dass der Klimawandel zunehmend ihre Lieferketten beeinträchtigen wird. Das wird Kosten enorm steigern. Aber auch Ernährungskonzerne wie Unilever haben natürlich ein Problem damit zu antizipieren, dass zukünftig ihre Zulieferer durch die Folgen des Klimawandels, dem Auf und Ab von Wasserknappheit, Bodenerosion, Überschwemmungen ausgesetzt sind. Das heißt, die Kalkulation mit Preisen und mit zuverlässigen Lieferungen schwerer wird. Das heißt, es gibt eine ganze Menge von Unternehmen, die der grünen Ökonomie sehr gewogen sind. Aber es sind eben nicht nur die Unternehmen, die von der grünen Ökonomie sich etwas versprechen, sondern es gibt über viele Parteigrenzen hinweg, und ich schließe jetzt ausdrücklich die Sozialdemokratie und die Grüne Partei und auch Teile der Linken an dieser Stelle mit ein. Die Idee ist, man kann Nachfrage stimulieren durch öffentliche Ausgaben, Investitionen umlenken in Bereiche Energie, Infrastruktur und Umweltschutz und kriegt so kurzfristig, was ja alle wollen, zusätzliche Beschäftigung in Umweltindustrien, dazu natürlich im Endeffekt dann auch noch Infrastruktur mit einer geringeren oder zumindest niedrigeren als heute CO2-Intensität zustande. Mittelfristig könnte man auf diese Art und Weise die Energiesicherheit steigern, das heißt, wird weniger abhängig von den ja enormen Importen, die wir tätigen müssen im Bereich von Öl, von Gas. Und nicht zu vergessen, für Unternehmen ganz bedeutsam, mittelfristig bringt das dann Wettbewerbsvorteile durch Technologieführerschaft. Und darum geht es ja vor allen Dingen. Und langfristig, so lautet das Versprechen, werden dann auch noch zukünftige Generationen in einer heilen Umwelt leben. Die Heilsformel lautet daher sinkende Energie- und Materialkosten. Das verspricht höhere Effizienz. Und das steht dann identisch mit dem Versprechen, es werden mehr Mittel verfügbar sein. Mittel für die privaten Haushalte, die für den Konsum ausgewendet werden kann, und Mittel für Unternehmen, die für produktive Investitionen aufgewandt werden können. Kurzum, das Versprechen lautet, alle werden gewinnen, die Regierungen, mehr Steuereinnahmen, die Unternehmen, neue Geschäftsfelder, die Arbeitnehmer, neue, interessantere, bessere Arbeitsplätze und ja, die kommenden Generationen eine intaktere Umwelt. Aber es ist auch klar, dass dieses Versprechen eben darauf beruht, dass Wachstum dasjenige ist, was all diese potenziellen Gewinner der grünen Ökonomie gemeinsam anstreben. Konsum für die einen, Profit für die anderen. Die Frage stellt sich indes, ob die grüne Ökonomie zugleich ein Ausweg aus der Krise des Kapitalismus ist. Eine Krise, von der wir wissen, die hat etwas mit dem doppelten Charakter des Kapitalismus als ein weltökologisches und ein weltökonomisches System zu tun. Als weltökonomisches System ist der Kapitalismus dadurch charakterisiert, dass er eine ins Unendliche zielende Bewegung der Gewinnmacherei bedeutet. Sein Wesensmerkmal ist die Maßlosigkeit, weil Geld als Kredit immer einen Überschuss in Form von Zinsen und Renditen, die erwirtschaftet werden müssen, bedeutet. Als weltökologisches System steht der Kapitalismus dafür, dass alle Arten von Natur, sei es die menschliche, sei es die außermenschliche Natur, als Gegenstand der Bearbeitung und der ökonomischen Verwertung betrachtet werden und dass am Ende auf Aneignung, auf Zerstörung erneuerbarer wie nicht erneuerbarer Ressourcen hinausläuft. Die Frage also, kann die grüne Ökonomie sowohl im Hinblick auf die ökologische Krise, die der Kapitalismus verursacht hat, wie auf sein ökonomisches Problem, nämlich an Grenzen der Akkumulation zu stoßen, kann er das in irgendeiner Weise lösen. Das Versprechen oder die Prämisse des grünen Kapitalismus, so würde ich es dann sagen, die grüne Ökonomie, weil sie letztlich das Versprechen hat, wir können weiter wachsen, grün wachsen, ist übersetzt eigentlich nichts anderes als die Version, ein grüner Kapitalismus ist möglich. Es gibt keinen Widerspruch zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und kapitalistischer Akkumulation. Die Prämissen dabei sind erstens, dass es möglich ist, Ressourcenverbrauch, Schadstoffemissionen und Wirtschaftswachstum zu entkoppeln. Zweitens, dass der technische Fortschritt, so wie bisher, vielleicht sogar sehr viel schneller, er müsste sehr viel schneller, sehr viel umfassender sein, uns letztlich eine Lösung unserer selbsterzeugten Probleme bescheren wird. Und dass ganz wesentlich jeder Einzelne durch verändertes Konsumverhalten doch dazu beitragen kann, diese wunderbare Dynamik in Gang zu setzen. Eine Dynamik, die dann in so schönen Begriffen wie nachhaltiges oder qualitatives Wachstum verpackt wird. Also letztlich das Versprechen, alles so wie gehabt, aber mit weniger oder gar keiner Umweltzerstörung. Das ist das Versprechen. Nun, was dieses Versprechen alles nicht in den Blick nimmt oder ausblendet, dazu bräuchte es in der Tat ziemlich viel Zeit, das zu erläutern, deswegen will ich es nur kurz andeuten. Das eine ist, dass ja, wir müssen auf 100% erneuerbare Energieträger, das kann man nicht häufig genug sagen, aber nicht als zusätzliche Energieträger zu den fossilen, sondern anstelle derselben. Das Problem dabei ist, dass die Energie, die ich beziehe aus diesen Quellen, im Hinblick auf die Energie, die ich reinstecken muss, um zu eben diesen Energieformen zu kommen, dass die ein sehr viel schlechteres Verhältnis aufweist als bei den wunderbaren fossilen Energien, vor allen Dingen beim Öl. Das ist das, was unter diesem Energy Return on Energy Invested diskutiert wird. Was Sie da sehen, ist ein Vergleich Im Hinblick auf das Öl kann man sagen, im Jahre 1930 hatte man einen Einsatz von einer Einheit Energie, um 100 Einheiten Energie in Form von Öl herauszupressen aus der Kruste der Erde. Inzwischen, beziehungsweise im Jahr 2000, das hat da mein roter Pfeil, soll das deutlich machen, ist dieses Verhältnis im Hinblick auf US-amerikanisches Öl, weil darauf bezieht es sich, geschrumpft auf ein Verhältnis von 15 Einheiten zu einer. Das heißt also, eine Einheit verlangt, ich kriege nur 15 Einheiten pro eingesetzte Einheit Energie beim Öl heraus. Wenn ich dagegen mir anschaue, wie es bei der Windenergie, der Solarenergie oder bei Ethanol gar, also dem sogenannten Agrartreibstoff Ethanol aussieht, da sehen Sie, da haben wir Verhältnisse von 18 zu 1 bei der Photovoltaik, 10, inzwischen vielleicht 11. Mit technologischen Fortschritten geht es auch noch ein bisschen weiter nach oben, aber bei Ethanol, das können Sie gleich vergessen, das ist lächerlich, das ist eigentlich keine in irgendeiner Form akzeptable Energieform, in keiner Weise. Aber was dieser Indikator sagt, ist, dass wenn wir auf 100% erneuerbare Energie umsteigen, wollen wir in der Tat sehr viel mehr Energie erst einmal benötigen, um diesen Output zu erzeugen. Das ist aber nicht alles. Es gibt noch viele, viele andere Größen, die in dieser Debatte um eine grüne Energie völlig ignoriert werden, nämlich so etwas Simples wie physische Grenzen. Das heißt, die Idee, wir machen alles effizienter, das heißt also, um einen Tisch zu bauen, an dem Sie jetzt da sitzen, wir versuchen das Material, das für die Konstruktion dieses Tisches verwandt worden ist, so weit wie möglich irgendwie zu reduzieren. Der Punkt ist, das ist nur reduzierbar bis zu einer bestimmten Größe. Wenn dann nur noch 10%, da ist ja kein Holz mehr drin, aber Kunststoff, also Öl, wenn da nur noch 10% Öl oder Kunststoff drin ist, dann werden Sie sich auf diese Stühle nicht mehr setzen wollen, weil die einfach nicht mehr tragfähig sind. Das heißt, also bei der Reduktion von Stoffen, die wir ganz sicher betreiben müssen, gibt es physische Grenzen, die beachtet werden müssen. Das geht nicht bis ins Unendliche. Dazu gibt es die berühmten Rebound-Effekte. Ich denke, den meisten im Raum werden die Rebound-Effekte vertraut sein. Das bedeutet mit anderen Worten, ja, ich kann effizienter im Sinne von, also ich kann mit weniger Energie vielleicht mehr Leistungen erzeugen. Das berühmte Beispiel ist immer der Eisschrank, der jetzt viel weniger Energie braucht, und der Hinweis darauf, und was passiert mit dem alten Eisschrank? Nun, er wird schlicht in die Laube gestellt, in den Keller gestellt, in den Partykeller gestellt oder wo auch immer hin. Es findet ein zusätzlicher Nutzen statt und nicht unbedingt ein Ersetzen des einen durch das andere. Das heißt, durch technologische Fortschritte sehen wir, weil etwas günstiger wird, dass wir eigentlich mehr von vielen Dingen tun. Und es gibt verschiedene Rebound-Effekte. Es muss jetzt nicht unbedingt sich in derselben Form artikulieren. Es kann einfach sein, dass monetäres Einkommen freigesetzt wird und jetzt für andere Zwecke verwandt wird, die aber nicht minder ökologisch bedenklich sind. Es gibt natürlich hinzukommend, und das wird in der grünen Ökonomiedebatte dann immer sehr heruntergespielt, die vielen Gefahren und unbeabsichtigten Folgen von neuen Technologien und Verfahren, insbesondere wenn es sich dann um diese großartigen Spekulationen im Hinblick, also auf Einschließen von giftigen Stoffen im Meer oder das Umwandeln von CO2 in eine wunderbare Energieform. Bei all dem, das wissen wir von der Atomenergie, gibt es nicht absehbare Gefahren. Viele kann man schon absehen, aber die unbeabsichtigten Folgen sind einfach diejenigen, die in der Debatte berücksichtigt werden müssen und keine Rolle spielen. Sehr aktuell, das heißt gar nicht Zukunftsmusik, sind bereits die Probleme, die sich im Hinblick auf die Nutzungskonkurrenz ergeben. Man kann eine Fläche nicht beliebig zu allen möglichen Dingen gleichzeitig verwenden. Das heißt, ein Stückchen Land kann ich dafür verwenden, Windräder aufzustellen. Ich kann vermutlich auch noch eine bestimmte Art von Landwirtschaft unter diesen Windrädern betreiben, aber vermutlich nicht mehr eine bioökologische Landwirtschaft. Aber ich kriege nicht gleichzeitig die Landwirtschaft, die Energiegewinnung, also in Form von Windkraft, und dann auch noch eine Bebauung hin. Das heißt also, ich kann nicht gleichzeitig dieselbe Fläche Land für Wohnungsbau oder andere Infrastrukturen benutzen und noch Energie erzeugen und Landwirtschaft. Das heißt, ich habe Entscheidungen zu treffen. Der Flächenverbrauch, das hat der letzte Bodenatlas für die Bundesrepublik Deutschland sehr schön gezeigt, ist dramatisch. Also die Fläche, die uns eigentlich noch zur Verfügung steht für alle unsere Zwecke, von Mobilität über Ernährung bis zu Wohnen, schrumpft ganz dramatisch, und diese Nutzungskonkurrenz ist zu bedenken. Außerdem ganz, ganz wesentlich, was nicht thematisiert ist, die Externalisierung von Umweltfolgen und Kosten. Da denke ich vor allen Dingen daran, an die sogenannten Biokraftstoffe oder Agrarkraftstoffe, selbst wenn wir sie nicht, entweder wir importieren sie aus Ländern, wo anstelle von Nahrungsmitteln nun Energiepflanzen angepflanzt werden, oder aber wir importieren die Energiepflanzen, um das dann hier zu umzuwandeln in Treibstoff für unsere Autos. Mit anderen Worten, es gibt im Hinblick auf viele dieser Nutzungsformen eine Verlagerung der Kosten auf Menschen, die schlicht keine anderen Alternativen haben, als uns zu beliefern mit was immer wir wollen. Damit im Zusammenhang stehen aber auch dramatische Fragen von globaler Gerechtigkeit bei der Ressourcengewinnung, bei der Ressourcenverarbeitung und Entsorgung. Und das wäre ein langes Thema, auf das ich jetzt nicht eingehen kann. Aber ich mache das vielleicht mit dieser einen Grafik deutlich. Wir haben es ja im Hinblick auf wesentliche Stoffe, was Sie hier sehen, das heißt, Sie können es gar nicht sehen, aber vielleicht diese riesige Beule da in der Mitte können Sie vielleicht erkennen. Was da ausgedrückt werden soll, das stammt aus einer Studie, die für die Europäische Kommission erstellt worden ist im Hinblick auf unseren Rohstoffbedarf, und was Sie da erkennen könnten, wenn es irgendwie deutlicher zu lesen wäre bis hinten, ist, dass im Hinblick, also auf der einen Achse ist abgetragen, Angebotsrisiken, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass es im Hinblick auf diese Stoffe zu Knappheiten kommt. Knappheiten, die können marktbedingt sein, also über Preise sich ergeben, aber viel dramatischer sind physische Knappheiten, das heißt also wirklich, dass schwieriger werden, diese Stoffe aus der Erdkruste zu beziehen, weil der Aufwand in Energie, um an diese Rohstoffe heranzukommen, in keinem Verhältnis mehr steht zu dem Output. Das ist die eine Achse, und die andere Achse drückt aus die ökonomische Wichtigkeit dieser Stoffe. Und was Sie da in der Mitte sehen, diese riesige Blase da, da sind Stoffe drin, von denen man sagen kann, die sind bereits heute derartig umkämpft, weil sie nur in einer bestimmten Menge sehr schwierig, zum großen Teil ökologisch sehr belastend, erschlossen werden können. Und letztlich bräuchten diese Stoffe alle, wenn wir eine, und nicht nur wir, es ist ganz klar, dass damit verknüpft sind enorme Konflikte, wenn es um den Zugang zu diesen kritischen Materialien geht. Das heißt, kritisch ist in diesem Jargon das, was umkämpft ist, was geopolitisch umkämpft ist und was die einen haben wollen und die anderen ebenso. Und da kommt es dann in der Tat zu Konflikten, zu Kriegen auch. Der letzte Punkt, der auch in der grünen Ökonomie-Debatte wenig Beachtung findet, ist das, was ich hier als letztes Stichwort angemerkt habe, das Problem der asymmetrischen Abhängigkeit hinsichtlich des Zugangs zu wissenschaftlichem und technischem Know-how. Nicht alle bekommen das Wissen, das nötig wäre, um in der Tat ihre Wirtschaften sehr schnell und sehr billig umzustellen auf eine nachhaltige Wirtschaftsweise, weil das Wissen, wie wir ja wissen, privatisiert ist und es nicht im Interesse der Unternehmen aus der westlichen Welt steht, dieses Wissen beliebig denjenigen verfügbar zu machen, die es benötigen würden. Kurzum, die unheilige Allianz von Profitmaximierung und Konsumsteigerung kann durch die grüne Ökonomie meines Erachtens nicht aufgebrochen werden. Ich ziehe also ein Zwischenresümee der Gestalt, Sie sagen, es gibt systemische Zwänge, die die Hoffnung auf grünes Wachstum in Frage stellen. Die sind zum einen technologischer Art, also diese verschiedenen Rebound-Effekte. Dann das Problem, dass eigentlich Riesenschritte in kürzester Zeit nötig wären, also diese berühmten 36 Jahre. Das heißt, es ist eine sehr kurze Zeit. In dieser Zeit müsste eigentlich technologische Fortschritte passieren, die um unendlich vieles größer sind als die, die wir bereits hinter uns haben. Selbst mal von all den problematischen Effekten dieser sogenannten technologischen Fortschritte man einen Augenblick abstrahiert, aber allein der Gedanke, dass der technologische Fortschritt sich beschleunigen müsste, um in dieser kurzen Zeit in der Tat diese Resultate zu erzeugen, die gewünscht werden, ist sehr unwahrscheinlich. Aber auch die erneuerbaren Energieträger sind zwar der wichtigste Schritt, der realisiert werden muss, aber sie sind als solche auch nicht unproblematisch, weil, wie gesagt, quasi die Energie, die benötigt wird, um eine Einheit Solarenergie oder Windenergie zu erzeugen, viel geringer ist als bei dem traditionellen Öl. Der Rohstoffverbrauch für die Konstruktion dieser Infrastrukturen ein enormer ist. Und weil noch etwas anderes hinzukommt, dass solange braune Energieträger, also Öl und Kohle und Gas, im Geschäft sind, strukturell diese Energieträger unterlegen sind. Weil die Infrastrukturen für diese Energieträger, die müssen gebaut werden. Das heißt, sie kosten erst einmal Rohstoffe, sie kosten Geld, dabei die anderen bereits da sind. Und das ist ein struktureller Nachteil, der etwas mit der Technologie zu tun hat. Das Zweite sind natürlich Restriktionen, die von den Märkten herrühren. Es sind natürlich die Dominanz der großen Energieunternehmen und die von ihnen abhängigen Industrien, die kein Interesse daran haben, dass in der Tat dieser rasche Wandel in der beschriebenen Form stattfindet. Hinzu kommt, dass Märkte viele, viele Mechanismen kennen, wie man Kosten externalisieren kann, das heißt also auf andere verlagern kann und nicht bei sich abschreiben, bei sich als Kosten anfallen lassen muss. Es kommt hinzu, dass nicht nur in Deutschland, nicht nur in Frankreich, in vielen Industrieländern und zukünftig wahrscheinlich mehr noch als bisher in den USA, energieintensive Unternehmen subventioniert werden, weil die Lobbyverbände entsprechenden Druck ausüben können und dass wir faktisch da, wo man Versuche der Internalisierung von Umweltschäden versucht hat, also in dem berühmten Emissionshandelssystem, wir so etwas sehen wie dramatische Profite für Verschmutzer, ohne faktisch einen Effekt für die Umwelt zu haben. Hinzu kommt natürlich Restriktionen, die von der Seite der Finanzmärkte her wirken, denn die Finanzmärkte erzeugen einen Druck auf das produktive Kapital, Mehrwert zu generieren, also die Produktion auszuweiten oder aber neue Märkte zu erschließen. Sie erzwingen, dass die Profitabilität des eingesetzten Kapitals in kurzer Frist sich zeigen muss. Sie sind ungeduldig, sie sind nicht darauf aus, irgendeine Profitabilität, die sich in 30, 40 Jahren vielleicht zeigen könnte, zu honorieren, sondern die Profitabilität ist heute zu demonstrieren. Das heißt, im Prinzip sind Finanzmärkte risikoscheu. Sie bevorzugen den langsamen Wandel und eben nicht diesen schnellen von diesen 36 Jahren, von denen ich seit Anfang meines Beitrags spreche. Und dazu kommt natürlich, dass Regierungen überall in der Welt heutzutage insbesondere infolge der neoliberalen Wende, die die Finanzmärkte so stark gemacht haben, überall mit budgetären Zwängen zu kämpfen haben, sodass sie unfähig sind, das, was von Keynesianern und Sozialdemokraten aller Couleur immer wieder gefordert wird, einen ökonomischen Stimulus zu erzeugen, der stark genug ist, diese grüne Ökonomie ins Laufen zu bringen. In diesem Zusammenhang habe ich hier eine interessante Grafik von Bloomberg Energy Finance gefunden. Das ist ein Think Tank, der auch ganz interessante Analysen produziert und der verweist in einer seiner Studien auf die enorme Bremserrolle des Finanzkapitals bei jeglicher ökologischer Restrukturierung. Um diese Energiewende, die wir brauchen, zu erzeugen, müssten Kredite, müssten Beteiligungskapital zur Verfügung gestellt werden. Aber das ist das eine. Das andere ist, dass die Finanzmärkte, ich habe es schon erwähnt, Druck auf das produktive Kapital ausüben müssten, damit dieses seinen Mehrwert oder seine Profite, je nachdem wie Sie die Sprachregelung wollen, erhöht. Damit diese hoch genug ausfallen, um die Zinsen zu bedienen bzw. die Renditen für Anleger zu erwirtschaften. Das heißt also, da wird ein enormer Druck ausgeübt und dieser Druck ist auch nicht geringer, weil darauf wird dann immer gerne im sozialdemokratischen Kontext verwiesen, naja, wir wollen ja vor allen Dingen die Dienstleistungen ausbauen. Aber auch arbeitsintensive Dienstleistungen benötigen fixes Kapital, das geht nicht ganz ohne. Sodass die große Frage ist, das kann ich nicht beurteilen, ob die Kalkulationen, die da gemacht werden, sind, ob die nun annähernd die Bedarfe abdecken. Aber was Sie da ganz schön erkennen können in dieser Grafik ist, dass es vollkommen unklar ist, woher bitte schön unter diesen Bedingungen, wir machen weiter so wie bisher mit der Rollenverteilung, wie wir sie kennen, wo bitte schön die notwendigen Investitionen herkommen sollen, um allein den Strommarkt, weil das war die Untersuchung, die Bloomberg hier gemacht hat, um allein den Strommarkt, den globalen Strommarkt, so umzubauen, wie er eigentlich umgebaut werden müsste. Letzter Punkt dieses Zwischenresümee, es gibt natürlich die systemischen Zwänge, die in der grünen Ökonomie überhaupt nicht diskutiert werden, nämlich dass die Akkumulation von Kapital eine eingebaute Tendenz hat zur Ausdehnung, das heißt ökonomische Akteure bei Untergang, bei der Drohung ihres Untergangs gezwungen sind, entweder Mitbewerber zu unterbieten oder aber neue Märkte zu erobern, durch die Schaffung, die Origination, die Kreation von neuen Produkten und seien es Fantasieprodukte wie das, was wir in den letzten Jahren am Finanzmärkten erlebt haben. Kurzum, es geht bei alledem nach wie vor um mehr und nicht um weniger physische Produktion und Konsum. Dafür gibt es eine ganze Menge von Erklärungen. Unsere Staatsfinanzen sind darauf gegründet, dass zukünftiges Wirtschaftswachstum das Finanzieren von Dingen heute plausibel macht. Die Ökonomie beruht auf der Selbstvermehrung von zinstragendem Kapital. Und die Konsumgesellschaft, das ist quasi das Pendant dazu, verlangt letztlich unbegrenzten Konsum als Mittel von Anerkennung und sozialem Status. Und diese Art von ja unheiliger Allianz, die sorgt letztlich dafür, dass trotz aller Einsicht die kollektive Selbstverbrennung, das ist der Titel eines Buches von Schellenhuber aus dem letzten Jahr, dass diese kollektive Selbstverbrennung faktisch nicht gestoppt wird. Deswegen kann man ein weiteres Zwischenresümee ziehen und das lautet: Business as usual, also weitermachen wie bisher, führt definitiv in die Katastrophe. Und wir können das exemplarisch, wenn es mehr Zeit gäbe, an der EU-Energiepolitik diskutieren. Es hieß ja lange Zeit, die Europäische Union sei ein Musterknabe, ein Beispiel, wie man es richtig macht. Nun, wenn man genauer hinschaut, dann kann man sagen, wenn der Energiebedarf in der Europäischen Union bis 2050 auch nur halbiert werden soll, müsste die Energienachfrage im Vergleich zu heute um mindestens 25% sinken. Wenn wir uns aber anschauen, dass in diesen 30 Jahren von 1960 bis 1990 der Energieverbrauch verdoppelt wurde und danach mit dem Einsetzen von Klimapolitik und so weiter ab 1990 gerade mal um 7% gesunken ist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir eine Nachfrage nach Energie in den nächsten 35 Jahren um mehr als das Doppelte zurückfahren können. Effizienzsteigerungen beim Energieverbrauch, ja, die wurden erreicht durch technische Fortschritte, aber ich habe es bereits erwähnt, vor allem durch die Verlagerung energieintensiver Unternehmen in Länder des globalen Südens und auch unsere Importabhängigkeit von Öl und Gas und von bei Agrartreibstoffen ist in keiner Weise gesunken in den letzten Jahren, noch nicht einmal in den Jahren 2008 folgende, wo wir eine große ökonomische Krise hatten, wo man ja hätte annehmen können, dass da unsere Energieimporte gesunken wären. Das ist nicht der Fall. Große europäische Länder wie Frankreich, Polen, Großbritannien, inzwischen auch wieder Spanien, unter dem Druck der Austeritätspolitik müssen sie ihre Förderung von erneuerbaren Energieträgern einstellen oder zurückfahren. Alle diese Länder setzen inzwischen wieder auf die Kohle und Deutschland ist da eben auch keine Ausnahme. Für Deutschland gilt diese wunderbare Grafik von wegen Musterland der Energiewende. Was Sie daran erkennen können, es geht hier nur um die Stromerzeugung, aber die ist schon ganz bedeutsam. Erstens, der CO2-Ausstoß der Stromerzeugung, das ist die rote Linie da oben, können Sie leicht erkennen, auch bis hinten hin, ist faktisch nur ganz lächerlich gesunken. Der Ausbau der erneuerbaren Energieträger, das ist das Blaue, das sind diese Blauen, hat faktisch nur die zusätzliche Energienachfrage abgedeckt, während der Verbrauch von Braunkohle, die ist hier auch schön braun eingezeichnet, auf einem Niveau der 1990er Jahre geblieben ist, inzwischen allerdings mit steigender Tendenz. Und dass das so bleibt, dafür sorgen die Lobbyverbände dieser fossilen Industrieunternehmen, die ja bei unserem Wirtschaftsminister Gabriel auf ein offenes Ohr treffen, sodass der auch dafür sorgt, dass seine Energieministerin da in Marrakesch nicht allzu viel Versprechungen macht, die dann doch nicht eingehalten werden sollen. Deswegen lautet der Befund für die Europäische Union als Ganzes, auch da werden Sie nicht erkennen können, was hier drauf ist, aber es reicht, dass Sie bis hinten die Farben erkennen können. Was da nämlich abgebildet ist, ist im Hinblick auf alle möglichen ökologischen Dimensionen, von der Landnutzung über Transportaufkommen und die CO2-Emissionen, alle diese Dimensionen, die wichtig sind im Hinblick auf ökologische Entwicklungen. Diese erste Farbreihe, da können Sie noch ein bisschen was Grünes erkennen, auch hinten, bei der Wasserqualität, bei der Luftverschmutzung, aber auch bei der Abfallbewirtschaftung, bei Treibhausemissionen. Das ist die Entwicklung der letzten 5 bis 10 Jahre. Was Sie dann in dem zweiten sehen, das sind die Erwartungen für die nächsten 20 Jahre. Und die nächsten 20 Jahre, um das nochmal zu wiederholen, sind letztlich diejenigen Jahre, die wichtig sind, um das Worst-Case-Szenario, also das Schlimmste anzunehmen, das Szenario zu vermeiden. Im Hinblick auf die nächsten 20 Jahre sehen Sie kein Grün mehr. Das heißt, es wird in keinerlei, im Hinblick auf keine dieser ökologischen Dimensionen, die können Sie sich genauer anschauen, in der entsprechenden Studie des Europäischen Umweltamtes, da gibt es keine positiven Erwartungen im Hinblick auf Eintrag von Treibhausgasen, im Hinblick auf den Umfang des Energieverbrauchs, im Hinblick auf Nutzung fossiler Energie und im Hinblick, vor allen Dingen nicht, im Hinblick auf den Transportsektor. Das heißt, es gibt gute Gründe, das Worst-Case-Szenario, also das schlecht, das am düstersten sich darstellende Szenario, für das wahrscheinlichste Szenario zu halten. Das bedeutet aber, dass wir, wenn wir mit einer dramatischen Verschlechterung der biophysischen Systeme rechnen müssen, auch mit harten geopolitischen Konflikten und mit vielen internationalen Streitigkeiten um den Zugang und um den Abtransport von Rohstoffen zu rechnen haben. Dass außerdem mit einer Periode wachsenden nationalen Protektionismus in Sachen Energieproduktion und in Sachen Energieimport zu rechnen ist. Das ist eine Annahme, die von Statoil, das ist dem staatlichen norwegischen Energiekonzern, gerade in einem jüngsten Report mit guten Argumenten belegt worden ist. Daraus schließe ich, dass in der EU eigentlich nur eine einzige Maxime mehrheitsfähig sein wird, nämlich die Option für die billigste und die am leichtesten zugängliche Energiequelle, also eine, die wir innerhalb der Europäischen Union finden, und das ist und bleibt die Kohle. Ich brauche über die Kohle nichts zu sagen, es ist klar, warum die Kohle die problematischste von allen fossilen Energieträgern ist. Die Alternative ist eigentlich klar, die ist eigentlich allen klar, Ausstieg aus dem braunen Energiesystem, was aber nichts anderes hieße, auch dafür gibt es inzwischen schöne Berechnungen von begnadeten Naturwissenschaftlern, die das können. dass 80% der gegenwärtig bekannten fossilen Rohstoffe im Boden bleiben müssten. Das hieße für die USA 92% von dem, was sie haben oder auf ihrem Territorium vermuten. Für die Europäische Union 78% aller Kohle, für China und Indien etwa 2/3. Es gilt auch für viele der Ölreserven im Nahen und Mittleren Osten und für 60% der Gasreserven. Und im Hinblick auf die Förderung unkonventionellen Öl und Gases und die Förderung in der Arktis würde es heißen, absolut die Finger davon zu lassen, käme gar nicht in Frage. Das heißt, die Devise lautet eigentlich, no fracking, no drilling, no digging, it's the only way to save life on Earth. Das ist der Titel eines Artikels aus dem Guardian, den ich hier zitiert habe, der sich wiederum an eine Studie von Oil Change International anknüpft, die das berechnet haben. Wir wissen aber auch, dass einflussreiche Interessen dem entgegenstehen. Es ist die Kohle, die Öl- und die Schiefergasindustrie, es ist die Petrochemie, es ist die Automobilindustrie und es sind alle von diesen Industrien abhängige Industrieversorger. Sie werden aller Voraussicht nach sehr erfolgreich verhindern, dass das, was eigentlich nötig ist, nämlich in den nächsten 2 bis 3 Jahrzehnten zu einer schnellen und umfassenden Transformation in den 3 wichtigsten Bereichen, nämlich Energie, Landwirtschaft und Verkehr, zu kommen. Im Prinzip gibt es eigentlich nur 3 Alternativen. Die eine lautet graduelle, gesteuerte Schrumpfung der bestehenden Produktionsstrukturen und Ersetzung fossiler Energie durch erneuerbare, bei gleichzeitiger Reduktion aller Energieanforderungen. Das würde bedeuten, eine kohlenstoffarme Infrastruktur zu erzeugen mit einem großen Beschäftigungspotenzial, aber eigentlich nur in mittlerer Frist, nicht in kurzer Frist. Die andere Alternative heißt vorläufige Fortsetzung unseres fossilistischen Produktionsmodells, dann aber gefolgt von einem späteren, ebenso abrupten, wie sicherlich folgenschwereren Ende dieses Modells. Oder aber, und dafür spricht leider gegenwärtig am meisten, Business as usual. Wir machen einfach weiter so wie bisher und wir nehmen die unauslöschlichen Folgen einer umfassenden ökologischen Katastrophe in Kauf, die ab der Jahrtausendmitte wahrscheinlich ist. Die große Frage ist, warum halten so viele Menschen es für wahrscheinlicher, dass wir einer ökologischen Katastrophe entgegengehen, als dass wir einem Ende des Kapitalismus entgegensteuern sollten? Das ist die eigentlich spannende Frage. Das eine wird für fast unmöglich gehalten, also ein Wirtschaftssystem, das in seiner modernen Form als Produktionskapitalismus gerade mal 300 Jahre existiert, diesem ein Ende zu machen, das wird für unmöglich gehalten. Hingegen wird von vielen Menschen inzwischen die ökologische Katastrophe und damit ja, das Ende des Lebens von Menschen, wie wir es bislang kannten, für denkbar gehalten. Und das ist eine Frage, über die, ich denke, mehr nachgedacht werden würde. Worum es eigentlich ging, ist auch klar. Es geht um die Wiederherstellung eines dynamischen Gleichgewichts. Das ist ungefähr das, was es bis zum Beginn der industriellen Revolution gegeben hat. Wachstum irgendwie um den Nullpunkt herum, plus minus 0,1, 0,2% oder minus 0,1, 0,2%. Das heißt eigentlich dynamisches Gleichgewicht. Aber nicht Wachstumsmagen wie das, was wir insbesondere seit den 50er, 60er und dann verstärkt 70er Jahren gewohnt sind. Die Prämisse lautet also, selbst geringe Wachstumsraten von 1-2% lassen sich auf lange Sicht in den Industrieländern nicht aufrechterhalten. Daher wird das Pro-Kopf-Einkommen in den Industrieländern schrumpfen. Pro-Kopf-Einkommen muss ja nicht heißen, dass das Leben schwieriger wird. Es wird anders. Aber Pro-Kopf-Einkommen ist halt nur individueller Konsum und wir können uns vorstellen, dass wenn anderes zu tun ist, kollektiver Konsum, das heißt Investitionen in Infrastruktur, die im Augenblick ziemlich am Boden sind, dann kann halt nicht mehr gleichermaßen viel für individuellen Konsum und das heißt auch individuelle Einkommen zur Verfügung stehen. Und dann haben wir darüber zu diskutieren, warum es gleichsam zu einer heiligen Formel geworden ist, überall auf der Welt, Meinen Kindern soll es einmal besser gehen. Die Frage ist, seit wann ist eigentlich diese seltsame Formel im Raum? Warum muss es den Kindern immer besser gehen als den Eltern, denen es bereits sehr gut geht im Vergleich zu der Situation, die ihre Eltern wahrgenommen, erlebt haben? Darüber ist auch zu diskutieren, und zwar ausführlich. Ich schaffe es, glaube ich, gleich noch, rechtzeitig zu Ende zu kommen. Einige Wirtschaftsbereiche müssen auf jeden Fall zurückgefahren werden. Entweder geschieht das chaotisch oder es geschieht gesteuert. Gesteuert heißt, das geht nicht ohne Planung. Das passiert nicht so einfach durch das Marktwirken. Da sind Interventionen in Marktkräfte und damit auch, ich erwähne es, das steht ganz zum Schluss da, Eingriffe in Eigentumsrechte nötig. Ansonsten findet diese Schrumpfung nicht statt. Und wir können jetzt schon sagen, um welche Kandidaten es sich dabei handelt. Es sind die großen Energieunternehmen, es ist die Automobilindustrie, sind Teile der Chemieindustrie, vor allen Dingen die Zement, die Bauindustrie, es sind aber auch Teile der industriellen Landwirtschaft und natürlich vor allen Dingen der Finanzsektor. Überall müsste die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe Vorrang vor globalem Austausch von Produkten bekommen. Und globaler Austausch von Produkten meint gerade nicht globaler Austausch von Wissen und Kultur. Das kann weiterhin global zirkulieren, aber wenn Produkte an einem Ort gemacht werden kann, gibt es in der Tat gute Gründe für das, was jetzt immer unter dem Stichwort Protektionismus läuft. Wir haben einen anderen Zugriff, wenn wir das im Kontext regionaler Wirtschaftskreisläufe denken, aber es geht dabei schon auch um Schutzmauern, die in der Tat wieder errichtet werden müssen. Das betrifft vor allen Dingen aber dann auch den Zugriff auf Rohstoffe. Und hier brauchen wir letztlich etwas, was auch als Teufelswerkzeug inzwischen verdammt ist, nämlich eine gesteuerte, nämlich Angebot und Nachfrage steuernde Regulation von Rohstoffen, die knapp sind und die für alle nötig sind. Man kann die Rohstoffproduktion und die Rohstoffverteilung unter den gegebenen Bedingungen nicht mehr dem Wirken des Marktes überlassen, das heißt dem Preis, dem Angebots- und Nachfragemechanismus, sondern es ist eine Stabilisierung dieser Rohstoffpreise, gerade weil so viele Menschen von denselben Rohstoffen abhängig sind, die entweder physisch knapp oder im geopolitischen Sinne knapp gemacht werden. Soziale Ungleichheit, daran haben wir uns gewöhnt, steigt, aber bislang wurde sie auch immer nur, auch in den schönen goldenen Zeiten des Kapitalismus, nicht durch Umverteilung, sondern durch Wachstum reduziert. Und in der Tat, das ist die größte Herausforderung, soziale Ungleichheit durch Umverteilung zu reduzieren. Das heißt wiederum Eingriff in die Eigentumsordnung. Es verlangt nämlich Streichen von Forderungen, Streichen von Schulden. Der letzte Punkt, die Verteilung und die Eigentumsfrage können nicht ausgeblendet werden, ebenso wenig wie das Verhältnis von Wirtschaft und Politik, Rolle der Zivilgesellschaft und Fragen der Machtentwicklung. So wie diese Verhältnisse heute gestaltet sind, können sie nicht bleiben. Wie sie gestaltet werden, ist eine Frage der sozialen Auseinandersetzung, aber wenn sie so bleiben, wie sie heute sind, gibt es gleich dann keine Lösung. Das alles wird wohl nicht, das ist die letzte Annahme, innerhalb des Kapitalismus in seiner jetzigen Form als weltökologisches und weltökonomisches System möglich sein. Ich habe hier eine Grafik, die ich häufiger verwende. Ich muss sie jetzt nicht unbedingt erläutern, wo einfach nochmal aufgeschlüsselt ist, was im Zentrum zu stehen hat. Und die Energiewende hat definitiv im Zentrum zu stehen, genauso wie die Mobilitätswende und die Ernährungswende. Und das Andersarbeiten mit anderen Formen der sozialen Sicherung dazu ebenso nötig ist, steht außer Frage. Aber es steht auch außer Frage, dass wir das, wenn das grüne Ökonomie sein sollte, dass es dann kein grüner Kapitalismus sein könnte. Ich habe hier noch ein paar Argumente, was für die Energiewende spricht. Ich lasse das jetzt alles mal, was da alles berücksichtigt werden müsste, und komme auf meine allerletzte Folie, damit ich im Zeitlimit bleibe. Eine Ökonomie, die nicht wächst, eine Ökonomie, die um einen Gleichgewichtspol herum sich bewegt, mal schrumpft, mal wächst, aber nicht dramatisch in dieser Größenordnung, wie sie für die bekannte Welt über die Daten vorliegt für die letzten 2000 Jahre bis zur industriellen Revolution charakteristisch war. Eine solche Steady State Economy ist mit dem Kapitalismus nicht vereinbar. Daher denke ich, es gibt eigentlich nur diese zwei Alternativen, entweder sozialökologischer Kollaps oder sozialökonomische Revolution. Denn das, womit ich begonnen habe, eine Steigerung der Energie- und Stoffeffizienz um 85-90% in den Industrieländern, aber auch in den Entwicklungsländern um 50%, und das Ganze in kurzer Frist, in 36 Jahren bis zum Jahre 2050, das ist durch den bekannten Mix der grünen Ökonomie, nämlich technologischer Fortschritt, Veränderung des Konsumverhaltens, moderater, marktverträglicher politische Regulierung, einschließlich Emissionshandel und so weiter, schlicht nicht machbar. Damit stellt sich die ökologische Frage zugleich als eine ökonomische, als eine soziale und auch als eine kulturelle Frage, letztlich als eine Systemfrage. Und die kulturelle Frage ist dabei nicht gering zu schätzen. Denn es geht darum, ein neues Verständnis von dem auszubilden, was eigentlich Fortschritt heißen soll. Möglicherweise von dem Gedanken des Fortschritts, so wie wir ihn seit der Aufklärung als ein sehr westliches Konzept interpretieren, von diesem Gedanken Abstand zu nehmen und etwas anders an seine Stelle zu setzen. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.